Der letzte Februar ist uns wahrscheinlich allen noch in Erinnerung. Da war einiges los auf den deutschen Straßen mit Schnee und Eis und Klette. Doch was im Februar 1962 sich in Hamburg ereignete, war deutlich schlimmer. Das haben viele nicht vergessen, die heute noch leben. So eine schwere Sturmflut traf die Küste. In der Nacht vom 16. auf den 17. Februar stieg das Wasser der Nordsee durch einen Orkan auf einen Stand, den niemand für Möglichkeiten hatte. Der Wind drückte die Wassermassen in die Elbe und in der Nacht brachen die Deiche. Innerhalb weniger Stunden standen ganze Stadtteile Hamburgs unter Wasser. Und es starben in Hamburg sogar mehr als 300 Menschen. Besonders schlimm war das in Wilhelmsburg und Moorburg. Ja, Straßen standen meterhoch unter Wasser, Häuser liefen voll, Menschen saßen auf ihren Dachböden fest, ohne Heizung, ohne Licht, ohne Wissen, ob die nächste Rettung hoffentlich bald kommt. Und ja, sie wussten nicht, würden wir rechtzeitig gerettet werden? Und in dieser Nacht flogen ununterbrochen Hubschrauber über die Stadt. Piloten der Bundeswehr und Polizei suchten Menschen auf Dächern und holten sie heraus, Stunde um Stunde, Flug um Flug, in der Dunkelheit. Und viele der Piloten berichteten später was ganz Interessantes. Sie sagten, wenn sie im Sturm über den Häusern Hamburgs schwebten, mit starkem Wind, mit schlechten Lichtverhältnissen, kaum Orientierung, da hatten sie selbst Angst. Manche Flüge waren lebensgefährlich und trotzdem sind diese Piloten geflogen. Und einer sagte später sinngemäß, natürlich hatten wir Angst, aber unten saßen Menschen, die ohne uns keine Chance gehabt hätten. Und ich finde diesen Satz sehr bemerkenswert. Die Angst war da. Er sagt nicht, ich hatte keine Angst, es hat mir alles nichts ausgemacht. Die Angst war da und trotzdem haben die Menschen das getan. Und wenn wir das so hören, vielleicht geht es euch so wie mir. Ich denke dann, das ist wahre Größe, das ist wahrer Mut. Trotz Angst etwas zu tun, einfach weil es das Richtige ist. Und weil andere in Gefahr sind. Und wenn man nicht hineingeht, dann sind diese anderen verloren. Und genau an so einem Punkt befinden wir uns zurzeit in dem Bibeltext. Heute ist nämlich der zweite Teil der Predigt. Jürgen hatte letzten Sonntag schon den ersten Teil gehalten, fand ich richtig stark, die Predigt. Also falls ihr sie nicht gesehen habt, schaut sie euch gerne noch in der Mediathek an. Auch das Interview mit Markus fand ich sehr berührend. Jürgen hat über Johannes 12, 20 bis 26 gesprochen und auch schon etwas zu diesen Versen 27 und 28 gesagt. Und er hat mich gebeten, diese Verse, weil sie so bedeutsam sind und da so viel drinne steckt, heute noch einmal aufzugreifen. Und das tue ich. Unsere Predigtserie heißt Die letzten Gebete vor Jesu Kreuzigung. Und wir sehen hier in diesem Text, den wir für heute haben, Jesus hat Angst, echte Angst. Und trotzdem geht er diesen Weg, genauso wie diese Hubschrauberpiloten, nur noch viel extremer. Warum? Weil wir ohne ihn keine Hoffnung hätten. Jesus sagt in diesem Text, hier ist er, Jesus sagt in diesem Text, jetzt ist meine Seele erschüttert. Das ist kein ruhiger Moment. Das ist ein Moment der inneren Spannung. Jesus sieht das Kreuz vor sich. Er weiß genau, was kommt. Und dann stellt er diese Frage, soll ich beten, Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt? Und für einen Moment steht auch diese Möglichkeit wirklich im Raum, so ein anderer Weg, eine Ausweichmöglichkeit. Aber dann sagt Jesus, doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Also Jesus weicht nicht aus, er geht hinein. Warum? Weil wir ohne ihn keine Hoffnung hätten. Und genau darum geht es heute. Ich habe euch drei Punkte mitgebracht und mein erster Punkt ist dieser Punkt, dass Jesus Angst hat. Jesus hat Angst, Jesus kennt Gefühle. Und dann werde ich auch darüber sprechen, wie Jesus eigentlich mit seiner Angst umgeht und was wir daraus lernen können, wie wir mit unserer Angst umgehen können. Also Jesus sagt, jetzt ist meine Seele erschüttert. Und das Wort, das hier im Griechischen steht, das ist dieses griechische Wort Tarasso. Das bedeutet innerlich aufgewühlt, erschüttert, emotional durchgeschüttelt. Und das ist nicht so ein oberflächliches Gefühl. Ich habe Angst, dass ich keinen Parkplatz finde, sondern das geht tief. Also Johannes benutzt dieses Wort wirklich nur sehr selten. Er benutzt das zum Beispiel beim Grab von Lazarus, als Jesu Freund gestorben war. Er benutzt das beim Verrat von Judas, dass Jesus auch erschüttert, innerlich völlig aufgewühlt, weiche Knie. Und hier, kurz vor dem Kreuz, und da sehen wir, das ist wirklich kein leichtes Ding. Jesus erlebt echte Erschütterung. Und das verwundert man manchmal so ein bisschen, weil Jesus ist hier nicht stoisch, er ist nicht gefühllos, er ist nicht unberührt, er ist zutiefst bewegt. Und das sagt uns auch etwas über Gott. Gott ist nicht stoisch. Wisst ihr, viele Menschen und auch wir manchmal vielleicht, wir haben so ein bestimmtes Bild von Gott. Ja, Gott ist immer ruhig, unerschütterlich, distanziert, beobachtet vielleicht die Dinge so ein bisschen, weiß alles, was kommt, unberührt, unbeeindruckt, unberührbar. Und dieses Bild, das klingt ja auch total majestätisch. Gott steht über allem. Aber das ist nicht das Bild der Bibel. Wisst ihr, dieses Bild, was viele Menschen von Gott haben, das stammt eher so aus der griechischen Philosophie. Bei Aristoteles zum Beispiel ist Gott der sogenannte unbewegte Beweger. Also er hat alles so in Bewegung gesetzt, aber er selbst, er lässt sich nicht berühren oder bewegen von dem, was Menschen tun oder Menschen widerfährt. Für Aristoteles wäre das eine Schwäche Gottes, wenn er sich von der Welt berühren ließe. Aber die Bibel dreht das total um. Hier ist Gottes Berührtsein kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen von Liebe. Ich lese zurzeit die Mosebücher und ich bin wirklich überrascht, was man da liest. Wie oft Gott sagt, ich bereue, was ich getan habe. Wie oft er traurig ist, wie oft er emotional angekratzt ist. Er ist nicht stoisch, der lässt sich berühren. Im Buch Hosea zum Beispiel, da sagt Gott zum Beispiel, mein Herz wendet sich gegen mich, mein Mitgefühl entbrennt. Sowas denkt man gar nicht über Gott. Mein Herz wendet, das kennen wir, aber Gott, das ist so keine kühle Distanz, das ist ein Gott, der innerlich hin und her gerissen ist zwischen Gerechtigkeit und Liebe. In Jesaja geht es dem Volk gerade sehr schlecht und Gott sagt, in all ihrem Leiden war auch er betroffen, also Gott war betroffen. Er lässt sich von unserem Leid mitreißen, er leidet mit. Also Gott ist nicht auf einer erhabenen Distanz, er ist mit dabei, wenn wir leiden. Er ist berührt davon. Das ist kein kalter Gott, es ist ein leidenschaftlicher Gott. Ein Gott, der sich einlässt, ein Gott, der sich sogar verletzlich macht, weil er liebt. Der Theologe Jürgen Moltmann hat das mal sehr schön auf den Punkt gebracht. Er hat geschrieben, das ist ins Deutsche übersetzt, ein Gott, der nicht leiden kann, kann auch nicht lieben. Das klingt erstmal überraschend. Nee, wir denken ja immer, Leidensfähigkeit, ist das nicht eine Schwäche? Aber was Moltmann hier meint ist, wer wirklich liebt, macht sich verletzlich. Wer liebt, dem kann es nicht egal sein, was mit dem Geliebten passiert. Und wer liebt, der kann auch erschüttert werden, natürlich. Und genau deshalb ist Jesus so erschüttert, weil er weiß, ey, hier steht die Rettung von Menschen auf dem Spiel. Er liebt uns. Und das hat natürlich auch eine direkte Konsequenz für uns. Viele Christen tragen so insgeheim diesen Gedanken mit sich rum, wenn ich wirklich glauben würde, wenn mein Glaube stark wäre, wenn mein Vertrauen stark wäre, dann hätte ich doch keine Angst. Wenn ich wirklich Vertrauen wäre, dann wäre ich doch innerlich ruhig. Hätte ich doch diesen inneren Frieden in mir. Ich glaube, das ist eine der verbreitetsten Irrglauben, die es gibt.
Ich meine, Jesus, selbst Jesus war erschüttert. Selbst der war unruhig. Jesus zeigt uns etwas ganz anderes. Er sagt nicht, meine Seele ist ruhig. Er sagt, meine Seele ist erschüttert. Und er sagt nicht, weil sein Glaube schwach wäre. Er sagt es, weil das, was vor ihm liegt, wirklich real schwer ist. Also Angst ist nicht das Gegenteil von Glauben. Das müssen wir mal verstehen. Angst ist nicht das Gegenteil von Glauben. Das Gegenteil von Glauben ist, Angst zum Herrn zu machen. Also der Unterschied liegt nicht darin, ob man Angst fühlt, sondern darin, wer das letzte Wort hat. Also Jesus fühlt diese Angst, aber er lässt sie nicht entscheiden. Übrigens bestätigt das auch die moderne Psychologie. Es gibt so einen Psychologen, der heißt ein Neurowissenschaftler, Antonio Damasio. Und der hat sinngemäß, also wenn ich das jetzt mal in einem Wort zusammenfasse, hat er gesagt, Menschen, die keine Emotionen fühlen, die können keine sinnvollen Entscheidungen treffen. Also er hat Menschen untersucht, die durch Hirnoperationen keine Emotionen mehr empfinden konnten. Und die konnten super rationale Entscheidungen treffen. Aber wenn es um Lebensentscheidungen ging, um wichtige Entscheidungen, wo nicht nur die Argumente und die Vernunft entscheidet, da fehlt ihnen dieses wichtige Signal. Dieses Signal, was uns sagt, das ist jetzt wichtig, das ist jetzt bedeutsam. Emotionen sind kein Störfaktor in unserem Leben, sie sind ein Informationssystem der Seele. Die zeigen uns, was wirklich wichtig ist, es steht was auf dem Spiel und sie zeigen uns, was wir lieben. Wir haben ja auch hier einen Arzt unter uns sitzen, der schon jahrelang Operationen durchgeführt hat. Aber, ich hoffe, ich trete jetzt nicht zu nahe, stell dir einen Arzt vor, der eine schwierige, riskante Operation durchführen muss. Und wenn der sagt, das berührt mich gar nicht und sagt das zu dir, der operiert wird, dann wäre das eher beunruhigend. Ja, also das würde ja zeigen, ihm ist der Patient eigentlich egal. Seinem Herz ist das gleichgültig, was passiert. Aber der gute Arzt, der sagt, das ist ernst, das bewegt mich. Aber ich werde tun, was nötig ist. Und er geht in die OP hinein. Und genau so steht Jesus hier. Sein Herz ist erschüttert, aber er geht hinein. Also das bedeutet für uns, wenn wir Angst haben, dann sind wir nicht außerhalb der Nachfolge Jesu. Wir stehen genau da, wo er selbst stand. Das ist gewaltiger Trost für mich. Und Jesus sagt dann auch nicht zu uns einfach nur, reiß dich zusammen, sondern er saß selbst an dem Punkt, an dem wir manchmal sitzen. Aber jetzt kommt die entscheidende Frage. Was macht Jesus mit seiner Angst? Denn Angst entscheidet ja noch gar nichts. Also wir können zwei Personen nehmen, beide haben unglaubliche Angst und sie gehen aber völlig unterschiedliche Wege. Der eine lässt sich von seiner Angst bestimmen, der andere lässt sich von anderen Dingen bestimmen. Also die Frage, wie geht Jesus mit der Angst um? Und der zweite Punkt heißt, Jesus lässt die Angst nicht über sein Leben bestimmen. Ja, er sagt, Vater, was soll ich sagen? Soll ich beten, rette mich vor dem, was auf mich zukommt? Und dann sagt er aber, doch darum, genau darum bin ich in diese Stunde gekommen. Und das erinnert natürlich auch sehr stark an Jesus im Garten Gethsemane, der auch betet, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und dann sagt er aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Also sehr ähnlich. Und hier in Johannes 12 steht Jesus an einer ziemlich ähnlichen Schwelle. Nur noch einen Schritt früher, aber die Spannung ist dieselbe und die Entscheidung ist zum Glück auch dieselbe. Und in diesem Moment sehen wir eigentlich zwei Dinge. Wir sehen den menschlichen Wunsch von Jesus, den menschlichen Wunsch, den wir völlig nachvollziehen können, und wir sehen die göttliche Berufung von Jesus. Also sein Jesu Instinkt sagt ihm wahrscheinlich, geh dem Leiden aus dem Weg, und seine Berufung sagt, geh durch das Leiden hindurch. Und Jesus entscheidet sich für seine Berufung, für seine Sendung. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, Jesus ist ja auch Gott. Der konnte das eben. Aber ich glaube, das ist so wichtig, uns bewusst zu machen, dass diese Entscheidung wirklich real war. Er hätte sich auch dagegen entscheiden können. Das war keine Scheinentscheidung. Jesus hätte wirklich anders beten können. So der Autor des Hebräerbriefes zum Beispiel, wer auch immer das gewesen ist, der sagt, Jesus wurde in allem versucht wie wir, doch ohne Sünde. Also das heißt, diese Versuchung von Jesus, die war echt. Die Möglichkeit des Ausweichens war echt und die Entscheidung war auch echt. So ein schwacher menschlicher Schatten von dem, was Jesus hier macht, ist Dietrich Bonhoeffer. Viele von euch haben schon von ihm gehört. Dietrich Bonhoeffer war ein sehr bekannter protestantischer Theologe Deutschlands, der zur Zeit des Dritten Reichs in Deutschland wirkte. Und er hatte zum Beispiel so ein illegales Predigerseminar gegründet in Finkenwalde. Das wurde von der Gestapo geschlossen, von den Nazis. Und auch Bonhoeffer war schon unter Auflagen gestellt worden. Er hatte schon Redeverbot. Und die Lage in Deutschland war wirklich gefährlich für ihn. Und im Frühjahr 1939, also da, wo es dann auch später richtig schlimm wurde, im September wurde es ja schlimm besonders, im Frühjahr 1939 reiste Bonhoeffer in die USA. Er hatte dort Einladungen für Vorlesungen und hatte da auch ein paar Freunde, wo er bleiben könnte. Und die Freunde sagten zu ihm, ey, bleib doch hier in den USA, Deutschland wird zu gefährlich. Doch nach wenigen Wochen traf Bonhoeffer eine Entscheidung und in so einem Brief an Reinhold Niebuhr schrieb er, ich muss diese schwierige Zeit unseres nationalen Lebens mit den Christen in Deutschland durchleben. Also er wusste, was das bedeuten konnte, er wusste es und er fuhr trotzdem zurück, er flog trotzdem zurück. Er wurde 1945 im KZ ermordet, 2 Wochen bevor das KZ von den alliierten Truppen befreit wurde. Also wie tragisch. Warum ging er zurück? Weil er wusste, es gibt einen Unterschied zwischen dem sicheren Weg und dem richtigen Weg. Weil er wusste, meine Berufung führt mich dahin, wo es gefährlich wird, wo es unangenehm wird. Das ist ja nur ein schwacher Schatten von dem, was Jesus hier tut. Viele von uns kennen auch solche Momente, natürlich in viel kleinerem Maße. Momente, in denen eine Entscheidung plötzlich richtig schwer fällt. In denen wir wissen, was richtig wäre und trotzdem zögern wir. Ne, zum Beispiel ein schwieriges Gespräch, was wir endlich mal führen müssen. Mit einem Menschen, der einen verletzt hat. Oder in der Familie wird schon seit Jahren oder Jahrzehnten etwas totgeschwiegen. Du weißt, ey, Ehrlichkeit, das könnte Konflikte auslösen. Es könnte Unruhe reinbringen, es könnte mich Leid kosten, es könnte wehtun. Also schieben wir es auf, einen Tag nach dem anderen, eine Woche nach der anderen, einen Monat nach dem anderen, ein Jahr nach dem anderen. Warum? Weil wir Menschen sind und weil wir instinktiv versuchen, Leid zu vermeiden, Leid aus dem Weg zu gehen, den schwierigen Stunden auszuweichen. Wenn wir Schmerz sehen, dann denken wir, vielleicht gibt es einen anderen Weg, so wie bei Jesus. Wenn wir Konflikte sehen, denken wir, vielleicht kann ich da irgendwie drumherum manövrieren. Wir denken dann auch immer, wenn dann die Angst über uns rüberkommt, vielleicht, was ist, wenn es nicht klappt? Was ist, wenn es alles umsonst ist? Was würden andere denken? Was kostet es mich? Genau hier steht Jesus, nur seine schwierige Stunde ist nicht einfach nur ein Gespräch, was er führen muss. Es ist eine viel größere Entscheidung, es ist das Kreuz. Er weiß ganz genau, ey, Verrat wird kommen, Folter wird kommen, diese Peitschenhiebe werden kommen. Der Tod wird kommen und noch was viel Schlimmeres, die Trennung von meinem Vater, von meinem himmlischen Vater, die wird auch kommen. Und deshalb sagt er ja, meine Seele ist tief erschüttert. Und dann sagt er, aber genau dafür bin ich in diese Stunde gekommen. Er weicht nicht aus. Und hier sehen wir was ganz Entscheidendes. Viele Menschen versuchen ihr Leben immer so zu gestalten, um möglichst wenig Schmerz zu spüren. Ich hatte es schon gesagt, und das ist verständlich, und das ist menschlich. Aber das Evangelium zeigt etwas ganz anderes. Ein sinnvolles Leben ist nicht ein Leben ohne Leiden, es ist ein Leben mit Berufung. Und manchmal führt Berufung durch sehr schwere Wege durch. Man könnte auch sagen, ein sinnvolles Leben ist nicht ein Leben ohne Leiden, es ist ein Leben, das von Liebe geprägt ist. Und auch Liebe führt in gute wie in schlechte Zeiten, hören wir auf jeder Hochzeit. Gut, bis hierhin können wir den Text fast missverstehen. Man könnte denken, okay, die Botschaft ist, sei mutig, sei stark, halte durch, folge deiner Berufung. Und das stimmt auch ein Stück weit. Aber wenn es nur das wäre, dann hätte der Text wirklich ein Problem. Denn wenn wir ehrlich sind, wir schaffen das oftmals nicht, gegen die Angst anzukommen, doch diese schweren Stunden auf uns zu nehmen. Wir kennen alle diese Momente, wir wissen, was richtig wäre, und trotzdem tun wir es eben nicht. Wir wählen den leichteren Weg, wir spüren die Angst und sie bestimmt unsere Entscheidung. Wir sagen nicht, darum bin ich in diese Stunde gekommen, sondern eher, wie komme ich aus der Stunde möglichst schnell wieder raus? Und wenn dieser Text nur sagen würde, sei wie Jesus, handle genauso wie Jesus, dann wäre das vielleicht eine Inspiration, aber das wäre aber auch eine ganz schöne Last und das wäre auch eine Anklage. Und keiner von uns lebt immer so konsequent. Und genau da passiert etwas Entscheidendes. Jesus sagt nicht nur, darum bin ich in diese Stunde gekommen, sondern er sagt auch, Vater, verherrliche deinen Namen. Darüber spreche ich gleich. Und plötzlich merken wir, hey, Jesus geht nicht nur seinen Weg, er geht unseren Weg. Jesus hat diese Angst bereits auf sich genommen und er ist bereits den richtigen Weg gegangen. Damit wir auch in allen falschen Entscheidungen, die wir treffen im Leben und allen schwierigen Gesprächen, die wir ausweichen, damit wir darin trotzdem Rettung erfahren können. Damit unsere Zukunft trotzdem gesichert ist. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Jesus sucht nicht seine Rettung, sondern Gottes Herrlichkeit. Ja, Jesus betet dieses ganz entscheidende Gebet in Vers 28. Vater, verherrliche deinen Namen. Jürgen hatte letzten Sonntag genau mit diesem Satz begonnen und jetzt werde ich mit diesem Satz meine Predigt abschließen. Also hier schließt sich der Kreis. Und das ist aber ein erstaunlicher Satz. Also Jesus betet nicht, Vater, rette mich, sondern er betet, Vater, verherrliche deinen Namen. Jürgen hatte euch auch in der letzten Predigt gefragt, habt ihr ein besseres Wort für Herrlichkeit? Ich hatte die Predigt nur online gesehen, weil ich unten in der Kinderkirche war, aber ich glaube, es gab keine Antwort. Vielleicht habt ihr mittlerweile ein besseres Wort für Herrlichkeit gefunden. Und ich finde, das ist auch eine gute Frage. Herrlichkeit, das ist für viele von uns eher so ein Fremdwort. Was verstehen wir darunter? Prestige, Prunk, Glanz, so herrliche Popstars, so Rihanna auf der Bühne oder wer auch immer mit vielen Lichtern. Aber ich glaube, das meint Jesus, das meint die Bibel hier nicht mit Herrlichkeit. Das ist nicht gemeint. Im Johannesevangelium wird das griechische Wort Doxa benutzt für Herrlichkeit und im Hebräischen, ich hatte vor einigen Sonntagen schon darüber gesprochen, da steht dieses hebräische Wort Kavod und das bedeutet sowas wie Gewicht, Schwere, aber vor allem Substanz. Was ist die Substanz dessen? Also wenn etwas Kavod hat, wenn etwas Substanz hat, dann hat es auch Tiefe, hat es Gewicht, dann ist das nicht oberflächlich, dann hat es wirklich Gewicht. Und Herrlichkeit bedeutet jetzt nicht unbedingt diesen äußerlichen Glanz, sondern Herrlichkeit bedeutet, dass Gottes Wesen sichtbar wird. Es werden Dinge sichtbar von Gott, sein Charakter wird sichtbar. Ich habe euch mal hier das so aufgeschrieben, wenn Jesus betet, offenbare deine Herrlichkeit, dann heißt das so viel wie, Gott, lass dein Wesen sichtbar werden. Offenbare dein Wesen, Gott. Das ist ein entscheidender Unterschied. Also Jesus betet hier nicht, Vater, verherrliche dein. Jesus betet hier nicht, Vater, zeig, wie mächtig du bist, sondern er betet, verherrliche deine Herrlichkeit, zeige deine Herrlichkeit. Lass sehen, wer du wirklich bist. Lass dein Wesen erkennbar werden. Und was sehen wir am Kreuz über Gottes Wesen? Am Kreuz sehen wir Gottes Wesen in Selbsthingabe. Gott ist ein Gott, der sich selbst hingibt. Wir sehen deine Liebe. Gottes Wesen ist Liebe. Das sehen wir am Kreuz. Gott zeigt hier nicht Macht im weltlichen Sinne oder Herrlichkeit im weltlichen Sinne, kein triumphierender König, sondern Selbsthingabe, Liebe, Vergebung, Mitgefühl. Am Kreuz, wo Jesus hängt, sehen wir Gottes Wesen am klarsten. Dort sehen wir so vieles gleichzeitig. Gottes Gerechtigkeit sehen wir da. Sünde wird wirklich ernst genommen, deswegen hängt Jesus am Kreuz. Wir sehen Gottes Liebe. Gott gibt seinen eigenen Sohn für uns. Wir sehen auch Gottes Heiligkeit. Also Sünde hat auch wirklich Folgen. Das Böse bleibt nicht folgenlos. Und wir sehen Gottes Gnade, die Schuld wird vergeben. Also das Kreuz ist die größte Offenbarung Gottes. Da sehen wir Gottes Wesen so klar, wenn wir da hingucken. Deswegen ist es auch so gut, dass wir das so als das Symbol unseres Glaubens haben, das Kreuz. Dort wird Gottes Herrlichkeit am klarsten. Und das hat sich ja auch schon im Alten Testament angedeutet. Jesaja 53 heißt es, durch seine Wunden sind wir geheilt. In Johannes 12, Vers 28 geschieht etwas ganz Außergewöhnliches. Jesus betet das, verherrliche deinen Namen. Und dann sprach eine Stimme vom Himmel, ich habe ihn verherrlicht, also Jesus, und werde ihn wieder verherrlichen. Und diese Stimme vom Himmel, das geschieht nur ganz selten im Johannesevangelium. Das geschieht auf dem Berg der Verklärung. Das geschieht, also wo Jesus da auf dem Berg ist und Mose und Elia begegnet, da kommt auch diese Stimme vom Himmel. Das geschieht bei Jesu Taufe, so als Bestätigung, jetzt geht's los. Und eben hier, also ein ganz wichtiger, ganz entscheidender Moment im ganzen Johannesevangelium, dass Gott hörbar spricht vom Himmel. Er sagt, ich habe ihn verherrlicht. Also diese Herrlichkeit, dieses Wesen Gottes, das wurde schon deutlich in Jesu Leben, in seinen Wundern, in seinen Worten, in dem, wie er gelebt hat, wie er mit Menschen umgegangen ist. Darin ist Gottes Wesen erkennbar geworden, weil Jesus Gott ist. Und ich werde ihn wieder verherrlichen. Die Herrlichkeit wird noch sichtbarer werden am Kreuz. C.S. Lewis, der Mann, der Autor, der die Chroniken von Narnia geschrieben hat, er hat mal einen sehr schönen Vergleich gegeben und vielleicht spricht er ja zu euch dieser Vergleich. C.S. Lewis hat das Leben, unser Leben mal mit einem Teppich verglichen. Mein Vater, der war so ein Teppichknüpfer und oftmals habe ich dann diesen Teppich von hinten gesehen, von unten eigentlich. Und von unten hat man nicht viel gesehen, da hat man Knoten gesehen, da hat man irgendwie so Chaos gesehen, Fäden, scheinbar zufällige Linien, keine erkennbare Ordnung. Also alles wirkte irgendwie sinnfrei. Aber dann, wenn er den Teppich umgedreht hat, das waren immer so diese Wandteppiche und sie an die Wand gehängt hat, dann wurde das große Ganze deutlich. Dann hat man die Schönheit gesehen, hat man gesehen, da stand ein Plan hinter, ein Design. Und ich glaube, so geht es uns manchmal mit unserem Leben. Wenn wir unser Leben betrachten, dann sieht das manchmal aus wie die Rückseite eines Teppichs. Sorgen, ungeklärte Fragen, Probleme, Krankheit. Aber Gott sieht die Vorderseite. Er sieht das Muster, das wir nicht sehen können. Und das Kreuz ist das größte Beispiel dafür. Am Karfreitag sah es aus wie Verlust, Niederlage. Schlimmste, was passieren konnte. Die Jünger sind sind entflohen, haben sich in den Flieger gesetzt. Nein, sind davon gelaufen. Petrus hat Jesus verleugnet. Es war finster. Aber drei Tage später wurde klar, das war das Größte. Das war der Mittelpunkt von Gottes Plan. Und das nicht trotz Dunkelheit, sondern gerade wegen der Dunkelheit, durch die Dunkelheit hindurch, sind wir wieder bei diesem Leiden. Und ja, wenn ich so darüber rede, ist natürlich die Frage für uns, wie kann eigentlich Gottes Herrlichkeit in meinem Leben zum Ausdruck kommen? Wie kann sich Gottes Wesen, das hatte ich ja gesagt, Herrlichkeit bedeutet so viel wie Gottes Wesen, das sichtbar wird. Wie kann das in meinem Leben geschehen? Trotz dieser Unterseite des Teppichs, den wir dauernd sehen. Trotz dieses Leides, dieser ungeklärten Fragen, dieser Entscheidung, wo wir nicht weiter wissen. Trotz Krankheit, Sorgen, Druck, zerbrochenen Beziehungen. Dann, wenn alles sinnlos wirkt und überwältigend und wir uns die Frage stellen, wo ist Gott in alledem? Genau in solchen Momenten kann Gottes Herrlichkeit zum Ausdruck kommen. Nicht irgendwann, sondern genau mittendrin. Wie genau? Indem wir auch in diesen Momenten Gottes Wesen widerspiegeln. Zum Beispiel, indem wir standhaft sind. Dass wir auch im Leiden Gott vertrauen und trotzdem seinen Willen tun, trotzdem das Richtige tun. Dann wird Gottes Wesen sichtbar. Und andere Menschen sehen, diese Person, die trägt etwas, das größer ist als sie selbst. Oder in Konflikten, indem wir vergeben, anstatt zurückzuschlagen. Wenn wir lieben, statt einfach kalt zu werden, dann wird Gottes Wesen sichtbar. Und das ist nicht menschlich, das ist übermenschlich. Dazu brauchen wir Gottes Hilfe. Im Dienen zum Beispiel, indem wir nicht wegschauen, sondern hineingehen, auch in das Leid anderer Menschen und ihnen aufhelfen, ihnen hindurchhelfen, indem wir dem Schmerz nicht aus dem Weg gehen. Und ich weiß, wie anstrengend und wie einen das selbst manchmal runterziehen kann. Manchmal will man fliehen in diesen Gesprächen. Man will sagen, oh ja, ich muss mal eben auf Toilette und dann kommt man nicht wieder. Dienen ist manchmal schwer. Gerade Menschen, denen es gerade sehr schlecht geht, die emotional sehr durchgerüttelt sind. Aber wenn wir dann hinschauen und helfen und dienen, dann spiegeln wir Gottes Wesen wider. Ja, oder wenn man Kinder hat und man ist völlig erschöpft und wird dann eben nicht laut, sondern sagt, hey, ich bleibe jetzt liebevoll. Genau dort wird Gottes Wesen sichtbar, in Liebe, in Treue, in Gnade. Da merken wir die Herrlichkeit Gottes, das ist nichts Abstraktes, nichts über uns, sondern etwas, was hineinkommen kann in unsere alltäglichen Situationen und Herausforderungen. Wenn wir sagen, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner Gott. Nicht meine Bequemlichkeit geschehe, sondern dein Wesen Gott soll sich offenbaren durch mein Leben, durch meine Taten, durch meine Entscheidungen. Ne, gerade im Leiden, in der Angst, in schwierigen Entscheidungen zeigt uns das Kreuz Gottes Herrlichkeit und unser Leben, das gehört zusammen. Das kann deutlich werden in unserem Leben, wenn wir Jesus vertrauen. Ich komme jetzt zum Schluss meiner Predigt und die Band kann schon mal nach vorne kommen, wenn ihr möchtet. Ich fasse das nochmal kurz zusammen, was ich gesagt habe. Und übertrage das auf uns. Wenn unsere Seele, wenn deine Seele erschüttert ist, dann darfst du wissen, ey, wir haben einen Erlöser, wir haben einen Gott, der dasselbe gespürt hat und der das kennt. Und wenn Angst uns überwältigt, dann dürfen wir es lernen, diese Angst dem Richtigen, dann dürfen wir es lernen, die Angst Gott unterzuordnen. Das ist ein Lernprozess und das gelingt nicht immer, hatte ich ja auch gesagt. Und wenn wir dann beten, wenn wir dann ins Gebet gehen, dann dürfen wir dieses größte Gebet sprechen. Vater, verherrliche deinen Namen. Jesus geht ans Kreuz in diese schwierigsten Stunden seines Lebens. Warum? Warum flieht er nicht? Warum nimmt er das alles auf sich? Die Antwort der Bibel klingt fast zu schlicht und ist doch überwältigend. Warum tut er das? Weil er uns liebt. Ganz einfache Antwort, weil Gott uns liebt. Und Jesus erlebt am Kreuz nicht nur körperlichen Schmerz, sondern er erlebt das, wovor jeder Mensch eigentlich im tiefsten Angst hat. Er erlebt Verlassenheit. Als er ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Erträgt er nicht nur die Sünden der ganzen Welt, sondern er trägt diese Verlassenheit vom Vater. Er nimmt es auf sich für uns. Dieser Ruf, warum hast du mich verlassen? Das ist der Ruf, den wir niemals schreien müssen, weil wir niemals verlassen sein werden, weil wir niemals allein sein werden, weil wir nicht alleine durch dieses Leben und durch das Schwere in diesem Leben durchgehen müssen. Und nicht, weil wir so stark sind, sondern weil Jesus diesen Schrei für uns geschrien hat. Also Jesus ging in diese dunkelsten Stunden der Geschichte rein, damit unsere dunkelsten Stunden nicht mehr ohne Hoffnung sein müssen. Er wurde verlassen, damit wir niemals allein sein müssen. Unser Glück liegt nicht darin, dass unser Leben immer leicht wird. Unser Glück liegt auch nicht darin, dass wir niemals Angst haben werden im Leben, dass wir immer nur Frieden in uns haben. Unser Glück liegt darin, dass wir einen Retter haben, der uns liebt und der für uns in diese Stunde gegangen ist. Amen.